Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte heute über ein interessantes Thema predigen. Ich finde jede Predigt eigentlich interessant, aber das vielleicht ganz besonders. Und mir ist es auf dem Herzen, über dieses Thema zu predigen, steht schon, über Einheit. Und Einheit hat ganz viel mit nächster Woche zu tun. Nächste Woche ist nämlich Allianz-Gebetswoche. Und ich kann das nochmal unterstreichen vom Daniel. Wirklich herzliche Einladung. Ich weiß, es ist unter der Woche, da hat man immer andere Termine. Und ich hoffe, ihr habt auch diesen kleinen Seitenhieb, oder wie soll man es nennen, richtig verstanden. Und ich will euch sagen, das ist in jeder Gemeinde so. Die Pastoren werben immer dafür, kommt zur Allianz-Gebetswoche, weil es doch öfters mal nicht so gut besucht ist. Aber ich finde es wichtig, und dazu ist dieses Thema auch wichtig, Einheit. Und ich predige das aber nicht nur wegen der Allianz-Gebetswoche, sondern es ist auch für uns wichtig, für uns als CZS und auch für dich in deinen persönlichen Beziehungen, die du hast. Wir sind eine Gemeinde. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr mit Leuten redet und ihnen sagt, ich gehe sonntags in die Gemeinde. Da wissen manche immer gar nicht, was damit gemeint ist. So habe ich zumindest die Erfahrung, weil Gemeinde heißt immer so Ortsgemeinde, ne? Und momentan ist ja der Begriff Kirche oder Church wieder voll in. Ne? Die Gemeinden nennen sich alle jetzt in Kirche, in Church. Heißen jetzt alle so. Aber ich mag eigentlich das Wort Gemeinde. Nämlich, das Wort hat ja nichts mit Gemeinsein zu tun. Ich hoffe, das hat noch keiner von euch gedacht. Wir heißen Gemeinde, weil wir alle gemein zueinander sind. So ist es ja nicht. Sondern es hat mit Gemeinschaft zu tun. Mit gemeinsam unterwegs sein. Weil Gott will keine Einzelkämpfer. Christsein ist nicht auf Einzelposten gedacht, sondern er hat uns zur Gemeinschaft hingeschaffen. Und das gilt für uns als CZS, aber auch darüber hinaus mit unseren Brüdern und Schwestern aus anderen Gemeinden und Kirchen. Und das Thema Einheit ist mir heute besonders wichtig. Und ich möchte mit euch einen ganz bekannten Bibeltext dazu lesen. Wahrscheinlich die Zentralstelle, wenn es um Einheit geht, aus Johannes 17. Und da wollen wir uns die Verse 20 bis 23 einmal durchlesen. Da betet Jesus: Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Das Gebet, was wir in Johannes 17 finden, ist das hohe priesterliche Gebet von Jesus. Vielleicht haben viele von euch den Begriff schon mal gehört. Und Jesus betet dieses Gebet kurz bevor er gefangen genommen wird und am Kreuz stirbt. Und er betet nochmal, und das können wir sehen, die letzten Worte von jemandem, es ist immer so das Wichtige, nochmal. Da sagt man nicht immer irgendwas Flapsiges, sondern da betont man nochmal, was einem wichtig ist. Und Jesus betet nochmal das, was ihm extrem wichtig ist. Er betet zum einen für seine Jünger, für die, die aktuell da sind, aber auch, wie wir lesen, für alle anderen, die durch sie zum Glauben kommen. Also richtig cool. Jesus hat für dich gebetet, als er kurz bevor er gefangen genommen wurde, für uns gebetet. Und ich weiß nicht, wenn du schon mal erlebt hast, eine Gebetszeit mit einer Person oder mehreren immer mal wieder betest, dann merkst du ganz schnell, was auf dem Herzen von der Person ist. Kennt ihr das? Wenn man betet und der eine fängt an zu beten und denkst, das ist ja klar, dass er dafür betet. man betet das, was auf einem Herzen, auf dem eigenen Herzen ist. Und wenn jemand ehrlich betet, dann erkennt man das. Und bei Jesus können wir auch reinhören in sein Herzensthema, und zwar Einheit. Das war sein Herzensthema. Und Jesus selbst betet dafür, weil es leider nichts Automatisches ist, was sich einschaltet, sobald Christen zusammen sind. Es ist nicht selbstverständlich, sondern es ist umkämpft. Und ich weiß nicht, aber mir geht es immer so, wenn ich auch aktuell Geschichten höre, nicht aus unserer Gemeinde, aber aus anderen Gemeinden, was da manchmal los ist und was für Streitigkeiten und was auch immer, da bin ich richtig erschüttert. Da denke ich immer, Mensch, und das ist Gemeinde? So in jedem normalen weltlichen Job geht es irgendwie manchmal menschlicher zu, hat man das Gefühl. Einheit ist umkämpft. Weltweit, habe ich gelesen, gibt es 42.000 Konfessionen. Hätte ich gar nicht gedacht. 42.000 Konfessionen, die sich auf Jesus Christus beziehen. Und einerseits finde ich es irgendwie gut, dass es unterschiedliche Gemeinschaften gibt. Andererseits sind auch sehr viele daraus entstanden durch Streit und Spaltungen. Und es war sicherlich nicht im Sinne Jesu. So, bevor die erste Gemeinde überhaupt auf dem Plan war, betet Jesus für Einheit unter seinen Nachfolgern. Und wir merken, er hatte allen Grund dazu, das zu beten. So, ich habe mir jetzt mal die Frage gestellt, wie können wir denn Einheit leben? Und das alles in dem Wissen, dass Einheit vom Heiligen Geist gewirkt ist. Aber wenn wir diesen Satz hören, dann können wir uns ja mal zurücklehnen und sagen, oh, Heiliger Geist, mach das mal. Nee, ganz oft im Reich Gottes ist es ja so, es gibt einen Part, den hat Gott und einen Part, den haben wir. Weil wir sind mit einbezogen in sein Reich. Also was können wir tun, damit Einheit entsteht und größer wird? Und nochmal, es ist wichtig, dass wir Einheit suchen und darin leben wollen. Zum einen für uns, weil es uns dann gut geht und besser geht. Aber zum anderen auch, und das sehen wir an dem Gebet von Jesus, Jesus betet ja, was das Ziel der Einheit sein soll, nämlich damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, betet Jesus. Als wir in Neubrandenburg waren, da hatten wir öfter mal so missionarische Straßeneinsätze, und wenn ich da mit Menschen gesprochen habe, die nichts mit Kirche am Hut hatten, da gibt es ja sehr viele im Osten, da kam ganz oft der Satz, ach, wenn ihr Christen euch doch mal selbst einig wärt. So, wieso soll ich denn an Gott glauben? Ne? Ihr seid doch selbst, lebt doch im Streit. Und natürlich, das hat immer, ne, wenn jemand nicht so richtig Bescheid weiß, ist es schwierig, jetzt das Thema kurz zu erklären, warum es jetzt verschiedene Konfessionen gibt und warum wir jetzt anders feiern wie die evangelische Landeskirche. Aber ein Stück Kern ist doch da drin. Wenn wir selbst als Christen uneinig sind, was für eine Attraktivität haben wir denn für Außenstehende? So, ich habe drei Punkte für euch, die uns helfen sollen, Einheit zu leben und Einheit zu suchen. Und den ersten Punkt habe ich mal überschrieben mit den anderen höher achten als man selbst oder wie man sich selbst sieht. Das ist irgendwie schon so eine Challenge, so eine Herausforderung, da denke ich, boah ey, da könnte ich jetzt schon... Da brauche ich mein ganzes Leben für. Aber wir wollen uns ja annähern. Als Jesus für die Einheit seiner Nachfolger betet, da betet er, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Und da geht es immer hin und her, ich und du sind eins. Und man denkt immer, was meint er denn damit? Er sagt ja immer dasselbe. Aber was damit klar wird, dass die Messlatte von Einheit ziemlich hoch ist. Wenn Jesus betet, wir sollen eins sein, so wie er und der Vater eins sind, ja, meine Güte, ich weiß nicht, wer das schon mal geschafft hat, wahrscheinlich keiner von uns. Aber das soll uns nicht daran hindern, sondern wir wollen uns danach ausstrecken. Und wenn wir uns das Gebet von Jesus zu seinem Vater nochmal anschauen, dann fällt noch eine Bitte auf. Nicht nur die Bitte, dass Jesus betet, sie sollen eins sein, sondern in Vers 1, mal die nächste Folie, da habe ich es, glaube ich, drauf. Genau. Vater, die Zeit ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Und da geht es auch immer so hin und her. Herr, Vater, ich habe dich verherrlicht, deswegen verherrliche jetzt mich und dann kann ich dich wieder verherrlichen und so weiter. Aber was dadurch klar wird, dass in der Dreieinigkeit, die ist ja sowieso schwer zu verstehen, das weiß ich, aber jeder sucht danach, dass der andere verherrlicht und geehrt wird. Da ist keiner, der sagt, jo, jetzt bin ich mal im Mittelpunkt, jetzt ehrt mal alle mich. So ist es nicht. Der Sohn ist gehorsam, er ehrt seinen Vater, der Vater verherrlicht den Sohn. Der Heilige Geist weist immer auf den Vater hin. Und der Sohn spricht davon, es ist gut, wenn ich gehe, dann kommt der Heilige Geist. Und es ist immer so ein Hin und Her und jeder versucht, den anderen zu ehren und hochzuheben. Und da merken wir schon, Gott ist doch so anders als wir Menschen. Bei Gott finden wir keine Spur von Vergleichen. Keiner sucht seinen eigenen Vorteil. Keiner sieht sich selbst höher als den anderen. Und diese Dreieinigkeit ist das perfekte Bild und das perfekte Vorbild, was Gemeinschaft und Einheit angeht. Deswegen betet es Jesus, ja. Sie sollen eins sein, so wie ich und der Vater eins sind. Und jetzt habe ich noch eine Bibelstelle für euch, wo das nochmal so auf uns bezogen wird mit dieser Einheit. Philipper 2, 1 bis 4. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Also der Paulus haut schon manchmal echt harte Sachen raus, finde ich, weil ich denke so, oh Mann, wenn ich das nur ein Stück weit so leben könnte, wie er das auffordert, dann wäre es schon gut. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. In unserer heutigen Gesellschaft, da geht es ja ganz oft um ein selber. Ne? Mich, ich will mich verwirklichen, es geht um meine Bedürfnisse, jeder soll darauf achten, du hast auch eigene Bedürfnisse, guck mal auf dich und so weiter. Und Individualisierung, das ist ja normal und ich finde es irgendwie generell auch gut. Ne? So, durch die Individualisierung haben wir auch viel gewonnen. Aber es hat auch nachteilige Folgen. Und ich glaube, dem werden wir immer mehr bewusst, was da für Schwierigkeiten auch auftauchen. Einer von diesen Schwierigkeiten ist vielleicht Egoismus. Dass man so sehr auf sich selbst guckt, dass man auch nur sich selbst im Blick hat. Und ein deutscher Dichter sagte einmal, Eigennutz ist die Klippe, an der jede Freundschaft zerschellt. Und da steckt viel Wahrheit drin. Eigennutz ist die Klippe, an der jede Freundschaft zerschellt. Und oft ist es ja so, dass wir Angst haben, selbst zu kurz zu kommen. So, wir wollen nicht benachteiligt werden. Und ich muss ja an mich selber denken, sonst denkt ja keiner an mich. Und wenn ich weiß ja, wie es mir geht und ich weiß, was ich brauche. Allerdings funktioniert so nicht göttliche Gemeinschaft. Zumindest so, wie uns das Neue Testament es sagt. Das göttliche Prinzip ist in dem Fall, gebt und es wird euch gegeben werden. Und an Jesus sehen wir ja, was dienen wirklich heißt. Er geht so weit und dient den Menschen, er geht so weit, dass er sogar das Beste gibt, was er hat, nämlich sein Leben. Und ich sage das in dem Bewusstsein, dass es unterschiedliche Menschentypen gibt. Und das weiß ich auch von uns. Es gibt die Menschen, die geben immer. Und sie geben ständig. Und denen musst du vielleicht mal sagen, jetzt denk auch mal an dich. So, denk nicht nur an die anderen. Und es gibt da aber auch die, denen muss man vielleicht mal sagen, jetzt denk doch mal auch an die anderen. So, hab mal nicht nur dich im Blick. Aber wir alle, egal was für ein Typ Mensch du bist, wir alle sind für diese Gemeinschaft geschaffen, in der einer dem anderen dient. Wir alle. Und das funktioniert am besten, wenn alle mitmachen. Weil das Problem an den Menschen, ja, die immer geben, die suchen sich meistens Personen aus, denen sie dienen, von denen halt nicht so viel kommt. Dieses Prinzip funktioniert, wenn wir alle mitmachen. Dann funktioniert super. Und noch ein Gedanke dazu. Jesus hatte auch nur die Kraft zu dienen, dadurch, dass er so nah am Vater dran war. Ich lese derzeit die Evangelien nochmal durch und da sehe ich immer einen Jesus, der gibt und gibt und gibt und die Leute kommen in Massen und da heißt es ganz offen, sie hatten noch nicht mal Zeit zu essen. Also wenn ich nichts esse, dann werde ich schon langsam so ein bisschen aggressiv. Da habe ich keine Geduld und auch keine Liebe für andere Menschen, zumindest nicht in der Praxis. Jesus dient bis zur Erschöpfung und ich frage mich, ich habe mich gefragt, wie kann er das schaffen? Wie kann er das schaffen, ohne mal einen Austicker zu haben? Aber ich lese auch immer wieder in den Evangelien, wie Jesus sich zurückzieht ins Gebet und die Nähe des Vaters sucht. Und ich denke, das ist der Schlüssel. Der Schlüssel, wo er seine Kraft zu dienen herausschöpft. Und wir selbst können auch nicht dienen aus uns heraus, sondern wir brauchen Gottes Kraft dazu. So, den anderen höher achten als uns selbst. Und auch wieder hier, wie in allen Punkten, die ich heute Morgen sage, das gilt miteinander hier in der Gemeinde. Das gilt aber auch für uns als Gemeinde in Bezug zu anderen Gemeinden. Und da denke ich, boah, ganz schön krass. Die anderen höher achten als uns selbst. Die anderen Gemeinden höher achten als uns. Hui, ganz schön schwierig, oder? So, was kann dazugehören? Oder wie kann man das praktisch leben? Und ich denke, das fängt oft in kleinen Dingen an. Du darfst dich mit dem anderen freuen, wenn er in einen Dienst eingesetzt wird, den du vielleicht gern hättest. Da denkst du, Mensch, die Christine, die steht jetzt und leitet Lobpreislieder. Eigentlich hätte ich das doch gern gemacht. Hey, freu dich doch mit ihr. Und genau diese Gedanken, ich habe das selber erlebt, als ich früher in der Gemeinde, in meiner Heimatgemeinde Klavier gespielt habe. Ich habe ganz früh angefangen als Teenager. Und immer wenn jemand anderes gespielt hat und es gut gemacht hat, dann kam so ein Gefühl von, ach, irgendwie will ich das doch selber machen. Und warum macht die das jetzt? Und da war nicht miteinander Freunde, da war nichts davon zu sehen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, es stört mich doch und es behindert mich auch. Und ich habe bewusst die Entscheidung getroffen, okay, wenn jetzt jemand anderes spielt und es sogar besser macht als ich, dann freue ich mich für die Person. Und heute kann ich wirklich sagen, mit reinem Gewissen, wenn hier jemand spielt, wenn die Geli hier am Flügel sitzt und spielt und ich merke, die kann es viel besser als ich, dann freue ich mich richtig und ich gehe zu ihr und sage, Eli, ich genieße so dein Klavierspielen. Ich kann es so richtig genießen, aber schlimm ist es, wenn du im Lobpreis stehst und ich stand im Lobpreis und du denkst die ganze Zeit nur daran, Mensch, wieso kann die jetzt so toll Klavier spielen und ich nicht. Na, das bringt nicht dir was, sondern auch nicht der anderen Person, sondern es schadet dir. Wir dürfen uns füreinander freuen und dankbar sein für den anderen, was der kann. Und du darfst auch dich freuen, wenn sich die Landeskirche gut entwickelt und sich Menschen da bekehren. Hey, cool, super, wir dürfen uns dafür freuen und nicht sagen, jetzt schon, warum kommen die nicht zu uns? Dann wertschätzend sein. Wir dürfen den Wert des anderen wahrnehmen und es auch ausdrücken. Und Lob ist sowas Auferbauendes. Und sowas Wichtiges. Oft trauen wir uns vielleicht manchmal gar nicht zu loben, weil wir denken, der andere wird dann noch so eingebildet oder ach, weiß auch nicht. Aber es ist doch was Gutes, wenn wir überlegen, was schätzen wir am anderen und wir drücken das aus und wir formulieren Worte der Anerkennung. Das kann auch die Einheit stärken. Dann natürlich für den anderen beten. Und gut von anderen denken, gut von anderen denken und auch reden. Und hier muss ich auch wirklich sagen, und als ich mich vorbereitet habe, da habe ich auch mich selbst echt ertappt, muss ich euch ehrlich sagen. Weil ich selber erlebt habe, auch in meinen eigenen Gedanken, dass ich doch schon öfter mal sehr verurteilend über andere Gemeinden gedacht habe. Und gedacht habe, naja, die haben es ja jetzt nicht so ganz begriffen. Und ich muss echt sagen, ich hoffe, ihr versteht es richtig. Ich muss echt sagen, dass Freikirchen oder vielleicht gerade pfingstliche und charismatische Freikirchen offene Arroganz an den Tag gelegt haben, die nicht der Einheit beigetragen hat. Und zwar gedacht haben, wir haben den Heiligen Geist für uns gebucht und wir haben den Heiligen Geist und alle anderen nicht. So, und wir wissen, was Bekehrung ist und in den Landeskirchen, da geht überhaupt nichts. Und auch natürlich in allen anderen Gemeinden. Und ich sag euch, ich persönlich muss da echt Buße tun und sagen, Gott, Herr, vergib mir über diese falschen Gedanken. Weil ich glaube, Gott sieht gar nicht so arg in Gemeinden, in Gemeindeverbünden, wie wir das manchmal tun. Also, ich gehe mal weiter. Als zweiten Punkt, Unterschiedlichkeit akzeptieren und schätzen. Und das ist so wichtig, was Einheit anbelangt. Wenn du dir über Einheit Gedanken machst, findest du ganz schnell den Ausspruch Einheit in Vielfalt. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal gehört hat. Einheit in Vielfalt. Und das finde ich richtig gut, weil Einheit, das ist ja oft vielleicht unser Gedanke, bedeutet nicht Einheitsbrei. So, wir müssen jetzt alle dieselbe Meinung haben, die alle selbe Lehrmeinung, wir feiern alle die Taufe gleich, wir feiern unsere Gottesdienste gleich, wir singen die gleichen Lieder, wir hören die gleichen Predigten und so weiter. Das bedeutet Einheit nicht, dass wir alles in allem dieselbe Meinung haben. In Philipper 2, was wir jetzt gelesen haben, wenn du die Elberfelder, die gute alte Übersetzung zur Hand nimmst, findest du den Ausspruch dieselbe Gesinnung oder eines Sinnes sein. Und wenn du den Philipperbrief im Kontext liest, dann weißt du, was die Gesinnung ist, nämlich die Gesinnung Jesu meint Dienstbereitschaft am anderen. So, diese Gesinnung sollen wir alle zusammen haben, den anderen in Demut dienen zu wollen. So, wir sind alle unterschiedlich und selbst hier in unserer Gemeinde. Die einen mögen es laut, die anderen leise. Die einen möchten eine lange Lobpreiszeit mit Zungengesang 2 Stunden lang. Die anderen mögen es lieber ganz kurz und knackig. Und der eine möchte lieber eine dynamische Predigt und der andere mag es lieber andächtig. Der eine mag Schlagzeug, der andere mag lieber eine Orgel. Der eine mag eine Lichtshow und der andere mag Kirchenglocken. Und alles hat irgendwie Platz. Auch wenn es manchmal in unserem Kopf nicht Platz hat. Aber bei Gott schon. Wir haben manchmal nicht dieselbe Meinung, auch was ethische Fragen anbelangt oder theologische Fragen. Und das ist auch gut so und wir dürfen auch zu unserer Meinung stehen, so wie wir das Wort Gottes verstehen. Das will ich überhaupt nicht niederreden. Aber trotzdem, solange Christus unser Fundament ist, Jesus, Sohn Gottes, uns gerettet, am Tod gestorben und wieder auferstanden, sind wir in einem Reich Gottes unterwegs. Und jedes Kind Gottes hat dort einen Platz. Die Bibel redet ja von der Gemeinde mit verschiedenen Bildern. Und ein Bild ist eine Braut. Und es ist mir auch nochmal, es ist eine Braut, die Jesus entgegengeht. Eine Braut, nicht ein Harem aus verschiedenen Frauen. Gibt es die pfingstliche Braut und die evangelikale Braut, nee, sondern es ist eine Braut. Und ich sag dir, im Himmel wirst du nicht gefragt, Mensch, in welche Gemeinde bist du denn gegangen? Und ich sag euch auch, es gibt auch keinen VIP-Eingang für Pastoren und Lobpreisleiter. Gibt es auch nicht, das spielt da keine Rolle. Sondern es ist entscheidend, deine Beziehung, die du zu Jesus hast. Und in der Bibel finden wir auch das Bild vom Leib, mit verschiedenen Gliedern, die alle eine unterschiedliche Aufgabe haben. Und vor allem in dem Bild vom Leib sehen wir, dass die Menschen absolut und wir auch und wir persönlich und wir als Gemeinde als auf Ergänzung angewiesen sind. Und ich finde es so eindrücklich in der Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang, wenn wir uns vorstellen, im Paradies, alles war perfekt und Gott spricht sein sehr gut aus über den Menschen und dann ein paar Sätze weiter lesen wir ein Nicht-Gut. Und zwar, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. In dieser perfekten Schöpfung, keine Sünde, alles perfekt, keine Umweltverschmutzung, kein Ozon, was auch immer, alles perfekt und es gibt trotzdem ein Nicht-Gut, nämlich dass der Mensch allein ist. Wir brauchen einander und wir brauchen Ergänzung. Und es gilt nicht nur dafür, dass es gut ist, dass wir vielleicht einen Partner haben. Darum geht es ja gar nicht nur. Sondern wir brauchen Ergänzung. Als Menschen, als Gemeinde. Wir können und sollen nicht ohne den anderen. Und jeder hat eine andere Rolle und eine andere Position. Keiner soll sich über den anderen erheben. Was die Hand macht, ist gut, dass es die Hand macht und nicht das Herz. Das wäre ziemlich schwierig. Oder der Magen oder das Bein oder der Fuß oder die Milz oder was auch immer. Jeder hat seine Aufgabe. Ich möchte noch einen dritten Punkt, einen letzten Punkt, was Einheit belangt, was uns hilft. Ich wiederhole mal nochmal, ne, was die Punkte waren da. Kommt man ja selber gar nicht mehr mit. Also der erste war, den anderen höher achten. Und der zweite war, die Unterschiedlichkeit akzeptieren und schätzen. Und jetzt habe ich noch einen richtig coolen dritten, letzten Punkt. Und zwar, die Stärke in Einheit erkennen. Und ich habe euch noch eine Geschichte mitgebracht. Ich lese nicht ganz vor oder nur einen Vers daraus. Und zwar auch eine Geschichte aus dem Anfang der Menschheitsgeschichte. Das ist so eine Geschichte, da hört man irgendwie nur in der Kinderstunde was davon, denke ich manchmal. Und zwar Turmbaum zu Babel. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal eine Predigt darüber gehört habt. Ich schon lange nicht mehr. Die Menschen hatten alle dieselbe Sprache und sie wollten eine Stadt zusammenbauen. Und da sollten alle leben und in dieser Stadt bauten sie einen Turm, der bis zum Himmel reichen soll. Und der Sinn dahinter war, dass sie gesagt haben, wir wollen nicht zerstreut werden, wir wollen alle zusammenbleiben. Und das war ja eigentlich gegen den Auftrag Gottes. Weil Gott hat gesagt, seid fruchtbar und vermehret euch und füllt die ganze Erde. So, er wollte ja nicht diese Großstadt haben. Ich will auch keine Großstadt, da sind wir uns ähnlich. Also er wollte dieses Verteilen auf der Erde haben und die Menschen sind dagegen und sagen, wir bauen jetzt einen Turm, der bis zum Himmel reicht. Und das Witzige ist ja, dass es dann heißt, und Gott fuhr herab. So, er muss jetzt erstmal runter gucken und gucken, wie das kleine Minitürmchen da aussieht. Also so groß war es gar nicht. Und da finden wir in Vers 6, 1. Mose 11, Vers 6, da sagt Gott, sieh, was sie begonnen haben zu bauen. Weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Und das fand ich schon sehr krass, weil wir sehen, in Einheit liegt so eine enorme Kraft, dass Gott sagt, ihnen wird nichts unmöglich sein. Der allmächtige Gott sagt es. Und das sagt er aus über diese Menschen, die nicht seinen Willen tun, die nicht mit dem Segen Gottes zu rechnen haben. Da sagt er, ihnen wird nichts unmöglich sein, weil sie ein Volk sind und weil sie eine Sprache sprechen und weil sie ein gemeinsames Ziel verfolgen. Eins sein macht stark und effektiv. So, stellt euch mal vor, was kommt dazu, wenn zu dieser Stärke von Einheit noch Gottes Segen drauf liegt? Was dann möglich wäre? Wie viel mehr kann Gott sagen? Ihnen wird nichts unmöglich sein, weil sie eins sind. Und wenn dann noch Gottes Segen kommt und seine Verheißungen, das gibt ungeheure Sprengkraft, sage ich euch. Und wir sind ein Volk. Wir sind ein Volk. Jetzt hapert es vielleicht noch an der Sprache. Und ich meine jetzt nicht die verschiedenen Sprachen, sondern vielleicht mehr die Sprache des Herzens. Wir können lernen, eine Sprache zu sprechen, wenn wir miteinander reden. Und da ist Vergebung so wichtig, was wir heute Morgen gehört haben. Wir können in Demut den anderen begegnen, den anderen höher achten als uns selbst und schätzen, dass der andere nicht so ist wie wir, sondern die Ergänzung erkennen. Und wir wollen gemeinsam an einem Ziel bauen. Und ich glaube, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, warum wir denn eigentlich da sind. Wir wollen Reich Gottes bauen, damit Menschen Jesus erkennen. Wir sind ja hier nicht zur Bespaßung da. Und das für unser Wohlgefühl. Und ich finde es trotzdem gut, dass Gemeinde Spaß macht und wir uns gut fühlen. Finde ich trotzdem gut. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck und nicht das Ziel, sondern wir wollen Menschen erreichen, dass sie Jesus erkennen. Und Jesus betet, Herr, sie sollen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie liebst. Also wir dürfen uns danach ausstrecken und ich denke, es ist nötig, dass wir der Einheit wirklich Futter geben, dass sie mehr und mehr entsteht. Ich bin am Ende meiner Predigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht und ich weiß auch nicht, was für Gedanken du jetzt hast, aber ich möchte, dass wir jetzt alle mal die Augen schließen und dass wir vor Gott kommen und beten, Herr. Herr, ich danke dir, dass du, Jesus, dass du für uns gebetet hast, das allein ist schon ein Riesending, dass du an uns gedacht hast, Herr. Und ich danke dir, dass wir dein Herz erkennen durften, dass du dich danach sehnst, dass deine Kinder eins sind. Und es schmerzt dein Herz, wenn Streitigkeit da ist, wenn Spaltungen da sind, wenn Unvergebenheit da ist, auch wo Arroganz da ist vielleicht. Herr, und ich danke dir, dass du uns veränderst. Nicht nur in dem Punkt, in so vielen Punkten möchtest du verändern und du tust es auf eine gute Art. Heiliger Geist, danke, dass du so ein Tröster bist und ein Ermutiger bist, der trotzdem Punkte mal ansprechen kann, die vielleicht schief laufen. Danke, dass du das bei mir gemacht hast auch. Herr, und ich bete um Vergebung, wo wir falsch gedacht haben über den anderen. Wo Lieblosigkeit vielleicht da war. Nun möchte ich bitten, dass du uns vergibst und ich danke dir, dass du uns vergibst. Herr, und wir wollen uns danach ausstrecken, dass wir einander höher achten als uns selbst. Und das ist eine Riesenherausforderung für uns. Ich danke dir, dass du das perfekte Vorbild bist, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Gedanken prägst und unser Herz prägst, dass das überhaupt möglich ist. Und wir geben dir die Erlaubnis dafür, dass du das tust. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, jetzt besonders in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen auch, dass du uns hilfst, den anderen wirklich mit deinen Augen zu sehen. Ich bete es auch für die Allianz Gebetswoche, für jeden Einzelnen, egal ob aus unserer Gemeinde kommt oder aus den anderen Kirchen und Gemeinschaften, dass wirklich eine Wertschätzung da ist, dass wir den Vorteil des anderen suchen, uns freuen mit dem anderen über Erfolge, über Dinge, die gut laufen. Herr, wir wollen immer mehr zu dem werden, was du für uns möchtest, Herr. Und du möchtest uns als eine Braut, ohne Makel, ohne Fehler. Herr, und wir wollen das wirklich sein, zusammen mit allen, mit unseren Brüdern und Schwestern. Danke, Jesus. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du weiter zu uns sprichst, da wo es einfach nötig ist, Herr, und dass wir uns verändern lassen von dir. Ich möchte noch ein paar Momente der Stille geben, wo du ganz persönlich mit Gott das ausmachen darfst. Danke, Herr. Amen.